Guten Morgen. Ja, warum stehe eigentlich ich heute hier? Erst 23, unausgebildet, junger Kerl, auch noch ohne Anzug, wurde ich heute Morgen schon darauf angesprochen. Was berechtigt mich? Ich habe mich das auch gefragt, habe dann aber mich darauf besonnen, dass die Bibel uns lehrt, dass wir alle Priester sind und wir alle den Heiligen Geist empfangen haben. Und deshalb wir auch alle berechtigt sind, unseren Geschwistern oder auch den Leuten was zu sagen. Und so, das kommt jetzt davon, jetzt stehe ich hier. Das ist sozusagen gelebtes allgemeines Priestertum. Als ich gefragt wurde, ob ich heute predigen wollte, da hatte ich eigentlich schon so in etwa im Sinn, über was ich heute reden würde. Beziehungsweise da wusste ich noch nicht, dass es heute sein würde. Als es dann um den 27. ging, den Sonntag direkt nach Weihnachten, da habe ich ein bisschen gezögert, weil so Weihnachten habe ich gedacht, gut, da sind wir alle noch so ein bisschen in Plätzchen, Tannenbaum, Kerzen, Kuschelatmosphäre und habe gedacht, vielleicht passt das Thema, worüber ich jetzt reden möchte, nicht so ganz in diese Atmosphäre. Aber ich habe mich dazu entschlossen und habe gedacht, vielleicht passt ja genau hierhin besonders gut. Ich hoffe mal, es ist so. Auf jeden Fall beschert mir Weihnachten eine gute Einleitung. Ich möchte euch nämlich ein Bild zeigen vom Weihnachtsmann. Die Erfindung von Coca-Cola, wie wir alle wissen. Ein liebenswerter alter Mann mit Rauschebart, gern gesehen mit Kindern auf seinem Schoß, verteilt Geschenke, so wie wir ihn kennen. Ich habe mich gefragt, ob dieses Bild vielleicht manchmal auch auf unser Gottesbild abfärbt. Ob wir, vielleicht zeigt es das nächste Bild am besten. Also ich denke, es ist eine gewisse Ähnlichkeit zu erkennen. Liebenswerter alter Mann mit Rauschebart, sitzt im Himmel, hört Radio, viel mehr macht er nicht. Und bei dem Gedanken habe ich mich dann auch gefragt, irgendjemand ist doch da verloren gegangen. Was ist eigentlich mit diesem Kollegen, wie hieß der nochmal, Knecht Ruprecht? Von dem haben wir auch ein Bild. Und ich habe so gedacht, ja irgendwie ist der ja unmodern geworden. Irgendwie will das keiner mehr hören. An Weihnachten, Fest der Liebe, da hat sowas keine Rolle mehr, dass vielleicht auch schlechte Taten auch irgendwie eine Rolle spielen. Aber mach das Bild wieder weg, das soll jetzt nicht hier einschüchtern oder so. Wir sprechen von Gott gern als unserem liebenden Vater, bester Freund, gnädiger Erlöser. Und ich will das auch gar nicht in Frage stellen. Das ist völlig richtig, alles von dem stimmt. So ist unser Gott. Aber manchmal kommt es mir vor, als wäre es vielleicht etwas zu einseitig. Wir wissen, dass Gott gestern, heute und in alle Ewigkeit der gleiche ist. Und vielleicht trennen wir das manchmal ein bisschen. Wir lesen den Gott von gestern im Alten Testament, lesen wir Großstädte, wie beispielsweise Sodom und Gomorra eingeäschert hat, weil die Menschen dort ein schlechtes Leben geführt haben und nicht bereit waren umzukehren, obwohl er sie aufgefordert hat. Den Gott von morgen sehen wir vielleicht in der Offenbarung. Da lesen wir, wie er Gericht über die Erde bringt mit Krieg und Katastrophen. Das ist teilweise schlimm zu lesen. Und heute ist Gott für uns manchmal vielleicht nur dieser Weihnachtsmann-Gott oder das niedliche Kind in der Krippe, wie es am Donnerstag auch angeklungen ist. Ich will damit überhaupt keine Angst machen oder das irgendwie Gott als ein besonders strengen Gott oder sowas darstellen. So ist es nicht. Wie gesagt, er ist ein liebender Vater. Aber man muss ihn von beiden Seiten sehen. Und meiner Meinung nach, oder so wie ich die Bibel verstehe, ist er eben auch dieser strenge Richter. Und das ist er auch heute noch. Und wenn wir das zusammenbringen, dann haben wir eine Beziehung, eine intime und persönliche Beziehung zu unserem liebenden Vater, aber behalten gleichzeitig auch eine große Ehrfurcht vor ihm. Daran sollte sich auch nichts ändern. Der Klaus Heinrich hat am Donnerstag etwas gesagt, das möchte ich hier mal aufgreifen, da ging es darum, welcher Gott am mächtigsten ist. Ich glaube, im Spiegel oder so war das die Frage. Und er hat gesagt, unser Gott ist auf jeden Fall der, der am wenigsten die Muskeln spielen lässt. Das ist richtig. Wir begegnen Gott auch eher als einem barmherzigen Gott momentan. Also er begegnet uns liebevoll und wenig mit Gericht. Wir fragen uns manchmal vielleicht sogar, oder wir wundern uns, dass es den, also wer Gott nicht kennt, dem geht es ja nicht schlechter oder so jetzt oberflächlich gesehen. Es geht ihm sogar vielleicht manchmal besser. Und wir fragen uns, wo ist denn der Richter? Es ist aber so, dass Gott seine Muskeln auf keinen Fall verloren hat, nur weil er sie nicht spielen lässt. Er hat sich an Weihnachten erniedrigt und ist sehr barmherzig zu uns, aber das bedeutet nicht, dass er ein Schwächling ist. Das dürfen wir so nicht glauben. Er ist immer noch beides. Er ist auf der einen Seite der liebende Vater und auf der anderen Seite der heilige und gerechte Richter. Er sollte nicht auf eine der beiden Seiten reduziert werden, sonst haben wir ein einseitiges Bild. Ich habe dazu eine ganz interessante Stelle gefunden im Buch Maleachi, Kapitel 2, Vers 17. Das ist das letzte Buch vor dem Neuen Testament. Ich kannte das eigentlich so gar nicht. Ich habe das in der Bibellese gefunden. Und da wird diese Frage nämlich aufgegriffen. Und da steht in Vers 17, ihr werdet dem Herrn lästig mit euren Worten. Ihr fragt, inwiefern werden wir ihm lästig? Weil ihr behauptet, der Herr freut sich an Menschen, die Böses tun und hat Gefallen an ihnen. Oder wo ist denn der Gott, der richtet? Also, wir sollten aufhören, das zu fragen. Gott gibt nämlich auch eine Antwort darauf. Im nächsten Kapitel geht es darum, dass Gott auch irgendwann gerecht richten wird. Aber was bedeutet das jetzt praktisch für uns? Das ist ja jetzt irgendwie mehr oder weniger theoretisch, finde ich, bis jetzt. Was tut ein gerechter Richter? Ein gerechter Richter wird jeden nach seinen Taten richten. Ein reformierter Christ würde jetzt gerne aufstehen und Einspruch erheben, weil wir wissen, dass wir mit unseren Taten nicht gerecht werden können. Wir wissen, wir würden es niemals schaffen, wenn Jesus nicht für uns gestorben wäre und unsere Schuld auf sich genommen hätte. Das ist auch absolut richtig. Und deshalb habe ich mir die Frage gestellt, was für eine Rolle spielt es dann überhaupt noch, was wir tun, was wir mit unserem Leben anfangen? Hat es überhaupt irgendeine richtige Relevanz oder ist es eher so, dass wir uns vielleicht ein bisschen Schätze im Himmel sammeln können, ein bisschen Bonuspunkte vielleicht für den Himmel, schönere Wohnungen oder beim Festmahl ein besserer Platz näher bei Jesus? Und die Frage habe ich mir sehr ernsthaft gestellt und habe mal versucht, so in der Bibel herauszufinden, sind unsere Taten eigentlich wichtig oder inwiefern spielen unsere Taten eine Rolle? Und dann möchte ich mal die nächste Stelle vorlesen, etwas länger, aber bringt es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt. Glaube ohne Taten ist tot. Jakobus 2, Vers 14. Folgende. Glaube ohne gute Taten ist tot. Liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten. Angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich warm und iss dich satt, ohne ihnen zu essen oder etwas anzuziehen zu geben. Was nützt ihnen das? Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Nun könnte jemand sagen, manche Menschen haben Glauben, andere vollbringen gute Taten. Dem antworte ich kann deinen Glauben nicht sehen, wenn du keine guten Taten vollbringst. Aber ich kann dir durch mein Handeln meinen Glauben zeigen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Da hast du recht. Das glauben auch die Dämonen und sie zittern vor Angst. Aber trotzdem bist du ein Dummkopf. Wann wirst du einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, wertlos ist? Weißt du nicht mehr, dass unser Stammvater Abraham vor Gott gerecht gesprochen wurde, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte? Wie du siehst, vertraute er Gott so sehr, dass er bereit war, alles zu tun, was Gott von ihm verlangte. Sein Glaube wurde durch sein Handeln vollendet. So geschah genau das, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn für gerecht. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er auch handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. Auch die Hure Rahab wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen, als sie die Kundschafter versteckte und sie auf einem anderen Weg in Sicherheit brachte. So wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne gute Taten tot. Ja, ich finde, der Text bringt es eigentlich schon ziemlich gut auf den Punkt und man sieht es in Vers 24 ziemlich gut. Ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er auch handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. Man darf das jetzt auf gar keinen Fall verwechseln mit Werkgerechtigkeit. Also, was ich eben schon mal versucht habe zu erklären. Es ist nicht so, dass wir uns den Weg in den Himmel sozusagen verdienen können mit dem, was wir tun. Keineswegs. Jesus, der Glaube an Jesus rettet uns. Aber der Glaube an Jesus und die Freude darüber bringt Taten mit sich, muss sich in unserem Leben widerspiegeln eigentlich. Und ansonsten, wenn er das nicht tut, so schreibt es Jakobus, dann ist der Glaube tot und ist wertlos. Das Unterscheidungsmerkmal ist also eigentlich, woran man uns erkennen sollte, ist das, was wir tun, wie wir handeln. Ist es nicht auch eigentlich so, wenn wir wirklich an Gott glauben, dann fällt uns Gutes tun total leicht. Dann lieben wir die Menschen um uns herum, dann spielt Geld für uns überhaupt keine Rolle mehr. Wir würden am liebsten alles verschenken. Wenn uns jemand schlägt, freuen wir uns, die andere Wange hinhalten zu dürfen. Also, wenn es so wäre, wäre schön. Die Realität sieht anders aus, das wissen wir alle. Aber Gott gibt uns sehr viel. Also, wir bekommen von ihm eigentlich alles, was wir brauchen, um gute Taten zu tun. Er gibt uns, wenn wir es von ihm wollen, gibt er uns die Liebe und Geduld für unsere Mitmenschen. Er stellt uns den Heiligen Geist an unsere Seite, der uns in jeder Situation eigentlich hilft und auch Rat gibt, was zu tun ist. Er bereitet sogar die Situationen vor, in denen wir handeln sollen. Aber handeln müssen immer noch wir. Das ist unsere Aufgabe und das erwartet Gott auch von uns. Und dass es manchmal nicht einfach ist, das wissen wir. Also wie ich es eben gesagt habe, stimmt es nicht. Es fällt uns absolut nicht zu. Aber es darf halt auch mal was kosten und es ist manchmal auch schwierig. Es ist der schmale Weg, den wir mit Jesus gehen, aber es ist der gute und der richtige Weg. Ich habe mal überlegt, ob es irgendwie ein Beispiel gibt, was den Zusammenhang von Glaube und Taten darstellt. Und mir ist eines eingefallen, es ist vielleicht ein bisschen plump, aber es zeigt eigentlich, um was es geht. Wir glauben an die Schwerkraft. Also würde eigentlich keiner von uns auf die Idee kommen, aus dem Fenster zu springen. Das ist ganz natürlich. Wir wissen, es würde uns nicht gut tun. Wenn wir an Jesus glauben, dann bringt das auch Dinge mit sich. Wir wollen dann nicht mehr lügen, wir wollen nicht mehr über andere lästern, wir wollen nicht mehr habgierig sein, neidisch sein und so weiter. Da fällt uns vieles ein. Und wir wollen eben auch Gutes tun. Glaube bewirkt gute Taten. Dann habe ich mich gefragt, was gibt es eigentlich so zu tun an guten Taten? Ich habe eben ein bisschen was genannt. Und es gibt da ja wirklich vieles. Also die Bibel ist voll mit dem, was wir tun können, was wir tun sollen, was nicht so gut für uns ist. Das Wichtigste ist wahrscheinlich das, was auch Jesus als wichtigstes Gebot genannt hat. Das umschließt eigentlich alles, dass wir Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand, also allem, was wir sind, lieben sollen. Und gleichzeitig, und das steht genauso hoch, deinen Mitmenschen wie dich selbst. Würden wir das so befolgen, dann hätten wir eigentlich, dann gäbe es keine Probleme wahrscheinlich. Aber es ist halt ein bisschen wenig greifbar, liebe deinen Mitmenschen. Und liebe Gott. Und dann sind mir zwei Dinge wichtig geworden, über die ich in der Bibel gestolpert bin. Auch deshalb, weil Jesus sie da sehr hart oder sehr scharf ausdrückt. Das war eigentlich auch der Auslöser, warum ich dieses Thema so gewählt habe, weil mir das einfach aufgefallen ist, wie Jesus das an den Stellen ausdrückt. Und die erste Stelle ist Matthäus 6, Vers 14. Genau, das ist also direkt vor Vers 14 erklärt Jesus, wie wir beten sollen und das ist das Vaterunser oder wie wir beten können, das ist das Vaterunser. Und es steckt schon im Vaterunser, da steht, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und mir war das vor der Männerkonferenz nicht so bewusst, da hat jemand drüber gepredigt oder hat es auch erwähnt. Dieses, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, das bedeutet nicht, vergib uns so viel, wie wir vergeben, das wäre schlimm, aber es bedeutet, vergib uns, also vergeben auch wir. Und wenn wir nicht vergeben, Dann Vers 14. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Deshalb bin ich da drüber gestolpert, weil Jesus das hier so hart ausdrückt. Dazu muss man aber auf jeden Fall sagen, dass es nicht um jetzt irgendwie nicht um einzelnes Nichtvergeben, sage ich mal, so geht. Also ich finde das Wort, wenn ihr euch weigert, finde ich sehr gut und sehr wichtig hier. Das zeigt nämlich eine Haltung von uns. Nicht, dass wir mal vielleicht einmal irgendwas nicht vergeben haben oder sowas. Da muss man jetzt auch nicht anfangen, in seinem Gedächtnis zu kramen und zu überlegen, habe ich vielleicht irgendwo mal irgendjemandem was nicht vergeben? Sondern eher, mit was für einer Haltung leben wir? Sind wir bereit zu vergeben oder sagen wir eher, boah, das kann ich ihm nicht vergeben oder das will ich ihm nicht vergeben oder vielleicht, das merke ich mir, dann kann ich es vielleicht in der nächsten passenden Situation wieder hochholen. Ich denke, sowas meint Jesus hier. Und also ich finde, man muss das sehr ernst nehmen. Man sollte das nicht irgendwie weich interpretieren oder so. Ich denke, das hat seinen Grund, dass Jesus das hier so deutlich sagt. Das Schöne ist ja, dass wir eigentlich nur die Vergebung, die wir von Gott bekommen, weitergeben müssen. Und wenn wir mal überlegen, was Gott uns alles vergibt, dann ist es im Prinzip eine Kleinigkeit, was wir unseren Nächsten vergeben müssen, im Vergleich dazu. Also Gott gibt uns Vergebung, wir müssen sie weitergeben. Fangen also am besten direkt damit an, uns zu vergeben. Vergib deinen Klassenkameraden oder Arbeitskollegen, die dich mobben, dem Chef, der dich schlecht behandelt, einem Freund, der deinen Geburtstag vergessen hat, deinem Ehepartner, der mal wieder die Spülmaschine nicht ausgeräumt hat. Ich finde, es fängt bei so Kleinigkeiten an und man merkt es auch in persönlichen Beziehungen. Wenn sowas nicht vergeben wird, also man muss, ja, Vergebung ist da jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber sowas sammelt sich an und sowas staut sich auf. Und ich denke, dass auch Jesus das so deutlich gemacht hat, weil er weiß, dass es Beziehungen kaputt machen kann, wenn nicht vergeben wird. Gerade auch so viele Kleinigkeiten. Es sind aber nicht nur die Kleinigkeiten, die vergeben werden müssen, sondern auch wirklich schlimme Dinge, die einen tief verletzt haben. Persönlich kann ich da jetzt nicht viel zu sagen, weil ich noch nichts, Gott sei Dank, noch nichts erlebt habe, wo ich so tief verletzt wurde. Aber es gibt Zeugnisse von Menschen, wie zum Beispiel Corrie ten Boom, ich nehme an, die meisten kennen sie. Sie hat es geschafft, mit Gottes Hilfe ihrem KZ-Aufseher zu vergeben. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Aber sie sagt auch, sie hat es nicht von sich aus geschafft, sie hätte es von sich aus nie schaffen können, sondern sie wusste, dass Gott ihr vergeben hat, Gott hat ihr die Kraft dazu gegeben, diesen Menschen zu vergeben. Und es hat sie befreit. Aber leicht war es nicht, das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Also es ist nicht so, dass wir es geschenkt bekommen. Wie gesagt, es darf uns, oder es muss uns manchmal auch was kosten. Okay, die zweite Stelle, die ich noch rausgesucht habe, ist Matthäus 10, Vers 23. 32, habe ich mich versprochen. Sie klingt fast genauso eigentlich wie die Stelle von eben. Wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Aber wer mich hier auf der Erde verleugnet, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Fällt es uns manchmal schwer, uns zu Jesus zu bekennen? Haben wir manchmal vielleicht Angst oder schämen wir uns? Also ich kenne so Situationen. Und ich finde, dann tut es total gut, sich mal bewusst zu machen, wer eigentlich unser Gott ist. Dass es nicht ist, als würden wir sagen, wir glauben noch an den Weihnachtsmann. Wir glauben an Gott, der großartig ist. Wir glauben an Gott, der mächtig ist, den Schöpfer des Universums. An diesen, der einerseits eben dieser mächtige und herrliche Gott ist, aber der eben auch sich nicht zu schade ist, um sich zu erniedrigen und persönlich zu uns zu kommen durch Jesus. Und ich finde, das hilft einem ungemein auch, sich selbst oder uns gegenseitig Mut zu machen, für Jesus zu stehen, auch in der Öffentlichkeit. Es geht aber auch hier jetzt wieder nicht um irgendwelche Einzelfälle, dass man Jesus vielleicht einmalig verleugnet hat. Und dazu gibt es auch das bekannte Beispiel von Petrus, der Jesus innerhalb von kürzester Zeit dreimal hintereinander verleugnet hat. Und Jesus hat es ihm vergeben und hat ihm dann den Auftrag gegeben, weide meine Schafe. Sondern auch hier geht es eben wieder um diese Einstellung. Bekennen wir uns zu Jesus oder bekennen wir uns nicht zu ihm? Ich möchte jetzt nochmal das Beispiel von der Schwerkraft heranziehen. Egal wie fest wir an die Schwerkraft glauben, uns legt es immer mal wieder hin. Wir stolpern oder wir rutschen aus, wir landen immer mal wieder auf dem Boden. Ich denke, ganz genau so ist es im Glauben. Keiner von uns und auch keiner der großen der Kirchengeschichte oder wie auch immer, Petrus, Paulus, keiner war ohne Fehler oder ist nie ausgerutscht. Dann habe ich mich gefragt, wie können wir denn jetzt erkennen, sind es Ausrutscher, die uns manchmal unterlaufen, oder stimmt was an unserer Einstellung nicht? Und wenn wir uns die Geschichte von Petrus dann mal genau anschauen, dann sehen wir, dass er, als er erkannt hat, dass er, was passiert war, dass er Jesus verraten hatte, hat er bitterlichst angefangen zu weinen. Also er hat von tiefstem Herzen bereut und es tat ihm wahnsinnig leid. Und vielleicht können wir so uns selbst überprüfen, an manchen Stellen sind es jetzt Ausrutscher, die uns manchmal passieren, oder nehmen wir manche Dinge einfach nicht mehr ernst. Wenn wir irgendwas bereuen, wenn uns etwas von Herzen leid tut, dann können wir sicher sein, okay, das passiert, Jesus vergibt mir das, weiter geht's. Versuche ich es nicht mehr zu tun. Aber wenn wir immer wieder stolpern, wie wir denken, aber wir merken irgendwann, naja, so richtig leid tut es mir nicht mehr, dann ist es vielleicht Zeit, sich da mal zu überprüfen und zu gucken, ob wir Gott in diesem Punkt überhaupt noch ernst nehmen. Zum Thema Bekennen möchte ich noch zwei Begebenheiten von mir erzählen, die mir immer wieder ein bisschen Schwierigkeiten bereiten vielleicht. Es ist manchmal so, dass wir zwar bekennen, aber gerne ein bisschen um den heißen Brei herumreden, sage ich mal. Also ich kenne das von mir, dass ich gefragt werde, zum Beispiel irgendwie mittwochsabends haben wir Hauskreis, dann fragt mich jemand, und was machst du heute Abend? Dann sagen wir gern, ich treffe mich mit ein paar Freunden aus der Gemeinde oder so. Das ist irgendwie unverfänglich. Wenn ich jetzt sagen müsste, ich habe Hauskreis, dann müsste ich erklären, was machen wir im Hauskreis, warum treffen wir uns zum Beten, warum singen wir, was ist denn da los? Ich müsste erklären, dass wir keine Sekte sind und so weiter und so fort. So sind wir manchmal ein bisschen gemütlich und ein bisschen feige. Das hat nichts jetzt direkt mit Verleugnen zu tun, wie es in diesem Kontext steht. Aber es ist doch so ein gewisses dem Bekennen aus dem Weg gehen. Was anderes, wo ich mich manchmal bei erwische, ist, wir reden mit Freunden oder Bekannten über den Glauben, wie wir meinen, aber hinterher hat man vielleicht 20 Minuten geredet und hat eigentlich nur erklärt, was ist die evangelisch-freikirchliche Gemeinde, wie finanzieren wir uns, Kirchenpolitik oder was auch immer, irgendwas, aber man hat vielleicht 20 Minuten lang den Namen Jesus Christus überhaupt nicht erwähnt. Das ist kein richtiges Bekenntnis. Darum geht es nicht. Jesus will nicht, dass wir uns zu einer Gemeinde oder so bekennen. Jesus will, dass wir uns zu ihm bekennen. Und ja, das ist mir an mir aufgefallen. Das wollte ich euch auch einfach so weitergeben. Und wie gesagt, wenn wir uns bewusst machen, wer unser Gott ist, dann fällt es uns vielleicht auch leichter, oder dann macht es uns vielleicht sogar Freude, davon weiterzugeben. Sollte es auf jeden Fall. Genau. Wie war die Zeit? Ich habe nicht darauf geachtet. Dann fasse ich das vielleicht einfach nochmal kurz zusammen, was ich sagen wollte. Hoffentlich kam es nicht negativ rüber oder zu ermahnend oder Angst machen, darum ging es mir überhaupt nicht. Ich möchte eigentlich ermutigen, Gott als den Gott zu sehen, der er in der Bibel ist. Er ist Auf der einen Seite der gerechte und heilige Richter, vor dem wir Ehrfurcht haben müssen. Aber auf der anderen Seite, und so begegnet er uns meistens, ist er ein liebender und barmherziger Vater, zu dem wir persönlich kommen können und der auch unser bester Freund sein will. Dann wollte ich sagen, dass wir uns nicht auf unserem Glauben ausruhen sollen, sondern dass unser Glaube sich in Taten ausdrücken muss. Dass wir auch in gewisser Weise einen Unterschied machen sollten zu der Welt, indem wir einfach anders leben, dass es sichtbar wird. Und aus der Fülle der guten Taten habe ich mal zwei Dinge herausgegriffen, die mir einfach wichtig geworden sind. Und das ist einmal die Vergebung und das Bekennen Gottes. Und ja, einfach nochmal die Ermutigung, vergebt einander und traut euch oder trauen wir uns, von Gott weiter zu erzählen, denn er ist wirklich gut. Amen.